Guten Morgen allerseits. Willkommen zum 12. Vintage Computer Festival Europa. Hier heute Morgen in München. Mein Name ist Carsten Strothmann. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir 2010 oder 2011 oder schon 2012 haben. Das ist aber auch egal, wenn man sich die Sachen anguckt. Da steht 2011, so soll es wohl stimmen. Ich habe heute die Ehre, euch den Force Benchmark zu erklären. Warum das gemacht wird, was Force ist, so ein ganz kurzer Crashkurs. Also kurz ist er gar nicht, aber so, dass man, also wir können hier nicht die gesamte Sprache Force beibringen, das klappt nicht in einer Stunde. Aber so die Grundlagen für diejenigen, die an dem Benchmark-Wettbewerb teilnehmen wollen, so die wichtigsten Befehle werden da erklärt. Ich bin aber das gesamte Wochenende, heute und morgen, zur Verfügung, um Hilfestellung zu geben, wenn jemand die Benchmarks gerne machen möchte auf seinem System und da auch schon ein Force-System hat, aber mit dem Force-System nicht zurechtkommt, vielleicht einige Befehle, die auf den Benchmarks drauf sind, nicht funktionieren, mich bitte ansprechen. Ich komme dann dabei und versuche zu helfen. Ich kann nicht versprechen, dass ich alle Probleme löse, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, das zu machen. So, das sind die Themen für heute Morgen. Ich habe ungefähr anderthalb Stunden eingeplant mit einer Pause in der Mitte, so nach 45 Minuten, damit ihr euch auch zur Not Frischluft und Getränke holen könnt. Erst geht es um die Frage, warum wir das Ganze machen, dann ein wenig um die verschiedenen Force-Versionen, die es so gibt in der Historie, dann diesen Crashkurs, dann ein ganz kurzer Einblick in Force-Implementation, Force-Kernel. Da wird es aber heute vom Neil Franklin noch einen weitaus ausführlicheren Vortrag geben zu dem Thema. Und dann gehen wir nochmal auf die Benchmarks und den Wettbewerb heute ein, was es zu gewinnen gibt und was denn die Regeln sind. Und wenn da Fragen sind, können wir die auch hier direkt klären. Das Ganze hat angefangen bei einem Treffen der Sendung Hackerfunk in Zürich. Da war ich eingeladen, etwas über die Sprache Force zu sagen, und im Nachhinein bei der Nachbesprechung, beim Abendessen, gab es dann eine Diskussion, wie sie sehr häufig auftritt, ihr das vielleicht auch schon mal gesehen habt. Es ging darüber, naja, Z80 oder 6502, was ist denn jetzt die bessere Architektur? Z80 läuft so auf 4 bis 6 MHz und 6502 meistens 1 bis 1,5 oder 1,7 oder vielleicht 2 MHz. Aber die Diskussion ging darum, dass diese Megahertz-Zahl ja eigentlich nicht viel aussagt. Ja? Ist ein 6502 mit 2 MHz vielleicht sogar schneller als ein Z80 mit 4 MHz, ja oder nein? Wie kann man es rauskriegen? Wie kann man diese Frage ultimativ ein für alle Mal klären? Und dann die Idee war halt des Benchmarks. Also die Frage hier, die Megahertz-Angabe einer CPU sagt wenig über die konkrete Leistungsfähigkeit aus. Es gibt natürlich Benchmarks, die man in Assembler programmieren kann. Die sind aber wirklich schwer portierbar, weil sie natürlich in Assembler direkt für die CPU geschrieben sind. Und ja, dann sind auch noch die Assembler untereinander unterschiedlich, sodass wir gesagt haben, okay, in Assembler ist das schwer zu machen. Aber, und wir hatten ja gerade einen Podcast ausgestrahlt beim Hackerfunk über die Sprache Force. Und Force ist halt für ganz viele CPU-Architekturen verfügbar. So kam die Idee auf, lasst uns doch einen Benchmark-Wettbewerb für Force machen. Und wenn wir einen Wettbewerb machen hier beim VCFE, dann sollte es nicht so sein, dass derjenige mit der schnellsten Kiste gewinnt, weil das ist kontraproduktiv zu dem, was wir hier machen. Weil je älter die Maschinen sind, desto schöner ist es doch. Aber ältere Maschinen sind nicht die schnellsten und wir wollen ja nicht, dass die Leute mit den hochmodernsten Maschinen hier ankommen, um den Wettbewerb zu gewinnen. Daher haben wir uns gedacht, es gewinnt derjenige oder es kann derjenige gewinnen, der auf den meisten unterschiedlichen Systemen die Benchmarks zum Laufen kriegt. Das heißt nicht, wer den schnellsten Rechner hat, sondern wer die meisten Rechner hat oder die meisten Rechnerkombinationen hat und das eingeben kann. So, ja, Force ist auch noch besser standardisiert als BASIC. BASIC gibt es ja auch auf fast allen Rechnern. Aber da gibt es noch viel mehr Dialekte und Unterschiede, als es die bei Force gibt. Also das war einer der Gründe, warum wir dann Force gemacht haben. So, dann gibt es verschiedenste Force-Versionen. Angefangen hat das Ganze 1977 in Europa. Da hat sich nämlich eine Benutzervereinigung zusammengesetzt und gesagt, wir müssen das Ganze mal standardisieren. Da gibt es überall Wildwuchs, jeder macht seine eigenen Wörter. Wir müssen mal aufschreiben, so die wichtigsten Force-Wörter, das heißt die Funktionen, die Befehle, die so ein Force haben soll. Und diese wirklich sehr informelle Standardisierung, die einfach aus einer Usergruppe gekommen ist. Die haben einfach mal die Wörter, die sie am häufigsten benutzen, aufgeschrieben. Das hieß dann Force 77. Und danach hat sich dann in Amerika die Force Interest Group gebildet. Force Interest Group, kurz abgekürzt FIG. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, Force zu verbreiten, und die haben dann ein Force-System entwickelt, was sehr einfach war und einfach zu portieren, und haben das dann auch gleich auf ganz viele Rechner und Architekturen portiert, wie auf dem 6502, auf dem Z80, auf dem 8088, 8086, 8909, alles was es so, 6800 Motorola, alles was es so in der Zeit um 1978 herum gab, da gab es auch so ein FIG-Force für. Das FIG-Force war nicht wirklich ein offizieller Standard, aber es war ein de facto Standard, weil es das als Public Domain gab, kostenlos, und auch sehr viele kommerzielle Hersteller haben das genommen, dieses Public Domain Force, und haben darauf ihre kommerziellen Systeme gebaut. Die haben halt irgendwie einen eigenen Editor noch dazu programmiert oder vielleicht noch ein paar extra Befehle dazu programmiert und haben das dann verkauft. Das heißt, wenn man zwischen, ich sag mal, 1978 und 1986 für ein 8- oder 16-Bit-System Force bekommt, dann ist die Chance relativ groß, dass da ein FIG-Force drinsteckt. Dann hat es eine weitere Standardisierung gegeben, und zwar auch von der Force Interest Group, das hieß dann das Force 79. Das hat aber nie durchgeschlagen. Da gab es den Standard, aber keiner hat das wirklich so umgesetzt. Das heißt, Force 79 kompatible Force findet man relativ selten. Dann hat man 1983 nochmal einen neuen Standard gemacht, und der war sehr stabil und der ist sehr häufig umgesetzt worden. Der ist allerdings umgesetzt worden auf den Generationen von Rechnern, die dann herausgekommen sind. Hauptsächlich MS-DOS, 68000 Motorolas, CPM-Systeme noch und alles, was so danach gekommen ist, so, und Linux und etc., findet man Force 38, 83, nicht 88, 83 Systeme. Dann der große offizielle Standard, der ANSI-Standard, den gab es 1994, der ist aus dem Force 83-Standard entwickelt worden und ist noch relativ ähnlich zu dem Force 83-Standard. Also wenn man den Force 83-Standard hat, dann kann man daraus sehr schnell einen ANSI-Force machen, und andersrum, wenn man einen ANSI-Force hat, dann funktioniert eigentlich auch fast alles aus dem Force 83-Standard. So, der ANSI-Force-Standard ist sehr lange stabil geblieben, bis sich dann, ich glaube im Jahr 2001, wieder eine Gruppe getroffen hat und gesagt, da gibt es jetzt viele neue Sachen wie Unicode, wie TCP/IP, was es damals 1994 noch nicht so gab, da müssen wir auch mal ein bisschen standardisieren. Und die haben sich dann hingesetzt und die treffen sich jährlich zweimal, und das ist jetzt so ein Rolling Standard. Das heißt, es wird nicht gesagt, okay, das ist jetzt ein Standard Jahr XY, sondern die treffen sich jedes Jahr, geben immer ein neues Dokument heraus. Das ist immer, sage ich mal, Work in Progress, da wird immer dran gearbeitet und man kann sich das frei aus dem Internet runterladen. So, wenn man jetzt diese verschiedenen Versionen hat, muss man verstehen, dass Force immer erweiterbar ist. Anders als Basic oder andere Programmiersprachen, wo ich mit dem leben muss, was ich denn da vom Hersteller vorgesetzt bekomme, kann ich mein Force als Programmierer immer erweitern. Heißt, wenn etwas fehlt, dann kann ich das nachrüsten. Das heißt, wenn ich ein altes Force 77 System habe, dann kann ich daraus ein Force 83 machen, indem ich die fehlenden Bestandteile einfach dazu programmiere. Ich kann sogar daraus ein Force 2000X-System machen, indem ich die fehlenden Bestandteile dazu programmiere. Das heißt, wer jetzt versucht, die Benchmarks einzutippen und findet heraus, dass bestimmte Befehle nicht unterstützt werden, keine Panik bekommen, sondern die Befehle, die nicht unterstützt werden, heißen vielleicht ein bisschen anders, das muss man rauskriegen über die Dokumentation, und wenn sie gar nicht existieren, dann erweitern wir das Force einfach, das heißt, wir fügen die fehlenden Sachen einfach hinzu, sodass es dann funktioniert. Das sollte kein Problem sein, und ich werde dabei helfen, sprecht mich an, wenn so ein Problem auftaucht. So, Fragen erstmal bis dahin, bevor wir in den Crashkurs gehen.
Welcher Standard wird verwendet für die Benchmarks?
Die Benchmarks selber habe ich unter dem Forst 83 Standard, unter dem Volksforst ausprobiert. Ich habe die auch zum Teil unter FigForce ausprobiert und sie laufen auch da. Die abgedruckten Beispiele sind Forst 83 Standard, sollten aber so auch unter ANSI-Forst direkt laufen. Für ältere Forst muss man ein bisschen umstellen. Da werde ich darauf eingehen, wenn wir später hier die Benchmarks kurz auf dem Bildschirm sehen und dann darüber sprechen. Ja, also was sich geändert hat, ist bei solchen Sachen wie Rekursion und If-Then-Else-Abfragen. Die heißen ein bisschen anders. So, hier eine kurze Einführung. Ich habe versucht, mich auf die Befehle zu beschränken, die in den Benchmarks auch vorkommen. Das heißt, so kompliziertere Sachen, die wir in den Benchmarks gar nicht drin haben, habe ich ja einfach weggelassen. So, Syntax. Eigentlich hat Forst gar keine Syntax, sondern Forst ist, wenn man programmiert, eine Reihe von Wörtern. Wörtern ist eine Sequenz von beliebigen Zeichen außer den Leerzeichen. Nämlich die Sequenz von beliebigen Zeichen wird durch Leerzeichen getrennt. In Forst nennt man eine Funktion oder einen Unterprogrammaufruf ein Wort. Und diese Wörter werden durch Leerzeichen getrennt. Und wir sehen hier, gültige Forst-Wörter ist zum Beispiel Wort. Das wäre ein gültiges Wort. Aber Ausrufezeichen, Klammeraffe, Gartenzaun, Dollarzeichen, Prozent, Dach, Unzeichen, Sternchen, Klammer auf, Klammer zu, wäre auch ein gültiges Wort. Also ich kann auch mir einen Befehl bauen, der so heißt. Ja, das geht alles. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das wäre auch ein gültiges Wort. Geht auch. Oder VCFE 12-Benchmark ist auch ein gültiges Wort. Wenn ihr ein sehr altes Forst-System habt, dann kann es sein, dass das Forst-System Groß- und Kleinschreibung unterscheidet und möglicherweise alle eingebauten Befehle in Großbuchstaben drin sind. Dann muss man halt gucken und aufpassen, dass man dann entsprechend alle Befehle auch in Großbuchstaben eintippt. Gerade wenn man am PC arbeitet, habe ich das festgestellt, Forst-Systeme vor 1983 sind meistens alle in Großbuchstaben. Wenn man aber heutzutage am PC arbeitet, dann tippt man nur normalerweise die Kleinbuchstaben ein und dann sagt er immer, findet das Wort nicht. Das heißt, da muss man dann aufpassen und entsprechend die Wörter in Großbuchstaben eintippen. Sicherheit gibt es in Forst eigentlich nicht. Oder besser gesagt, es gibt nur die Sicherheit, die ich als Programmierer selber in das Forst einbaue. Von Hause aus ist da aber keine Sicherheit drin. Das heißt, ich kann mir hervorragend ins Knie schießen. Wenn man in Forst programmiert, dann muss man da darauf vorbereitet sein, dass man das System auch mal crasht und man auch mal den Reset-Knopf drückt. Das ist einfach so. Lasst euch davon nicht abstecken. Andererseits steht mir Forst als Programmierer auch nicht im Weg. Ich kann alles machen. Die Sprache verhindert nicht, dass ich irgendwelche Eigenschaften der Hardware nicht benutzen kann, weil es steht mir alles offen, es gibt keine Sicherheitsnetze dort drin. So, ist ein ultimativ erweitertes Programmiersystem, wenig Regeln, keine Syntax und der Programmierer hat volle Kontrolle über das Forst, nämlich weil wir es erweitern können und auch über das System. Das heißt, sehr powerful, kraftvoll. Auffälligstes Merkmal von Forst ist der Stapelspeicher oder der Stack. Alle Parameter, die ich Wörtern übergebe, die werden erst immer auf den Stack, auf den Stapelspeicher gelegt und Ergebnisse werden dann wiederum von der Funktion, von dem Wort auf dem Stapelspeicher hinterlassen, sodass das nächste Wort, was in der Reihe kommt, das dann benutzen kann. Wenn ich einfach Zahlen eintippe, im Forst mit Leerzeichen getrennt, dann werden die auf den Stapelspeicher gelegt. Hier in dem Fall habe ich 1, 2, 3 eingetippt. Punkt S ist ein Befehl, den gibt es in moderneren Forst-Systemen, das heißt Forst 83 und neuer, eingebaut. Bei älteren kann ich mir den nachprogrammieren. Der druckt mir aus, was gerade auf dem Stack drauf liegt. Der würde hier entsprechend 3, 2, 1 ausgeben, nämlich das, was zuletzt auf den Stapelspeicher gelegt wurde, die 3 liegt ganz oben, darunter die 2, darunter die 1.
Sind die dann vom Stapel auch weg?
Nee, das Punkt S ist nicht destruktiv. Das druckt mir den Stapelspeicher aus und nimmt die aber nicht runter. Aber das ist mehr so eine Programmierhilfe oder eine Fehlersuchhilfe, um einfach mal zu gucken, was steht denn da auf dem Stapel. Der Punkt, der Dot, das ist der Printbefehl, sage ich mal, im Force. Der nimmt den obersten Wert vom Stapelspeicher und druckt den am Bildschirm aus. Und weil er das macht, verschwindet dieser Wert auf dem Stapelspeicher. Das heißt, der ist destruktiv. Der nimmt den Wert wirklich runter und druckt den auf dem Bildschirm aus. Das heißt, wenn wir hier so 1, 2, 3 eintippen mit Leerzeichen getrennt und dann Punkt, Punkt, Punkt und dann Return, was wäre die Ausgabe auf dem Bildschirm? 3, 2, 1. Genau, andersrum, wie wir es eingetippt haben, weil das ist ein Last-In, First-Out-Stack. So, arithmetische Operationen wie Plus, Minus, Mal, geteilt oder Mod arbeiten immer auf den obersten beiden Stack-Elementen und nehmen die obersten beiden Stack-Elemente, verbinden die mit dem mathematischen Operator und hinterlassen dann das Ergebnis wiederum auf dem Stapelspeicher. Zum Beispiel, wenn wir sagen 2, Leerzeichen 2, Leerzeichen Plus, Leerzeichen Punkt, Return, was kriegen wir auf dem Bildschirm ausgegeben? 4. 2, 1, Minus, Punkt wäre? 1, 2 minus 1.
Wenn nicht 1 umprogrammiert ist.
Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass das 1 auch wirklich 1 ist, ja? Und 7, 3 Modulo, rechnet uns dann das Modulo von 7 durch 3 aus. So, Klammern brauchen wir nicht. Die Reihenfolge der Rechenoperationen ergibt sich immer durch die Anordnung, die wir die schreiben. Es wird immer von links nach rechts ausgewertet. Das heißt, hier ist es 3, 4 plus, also 3 plus 4 und dann 5 mal. Das heißt, wir rechnen 3 plus 4 mal 5 in dem Fall. Hier ist eine andere Schreibweise. 3, 4, 5 mal plus. Was geschieht hier? Wir haben 3, 4, 5 auf dem Stapelspeicher. Dann das Sternchen. Das rechnet, was wird da gerechnet? 4 mal 5, ne, haben wir eine 20. Und dann plus, rechnet 20 plus 3, kommt 23 hinten raus. Kommt also was anderes raus als da oben.
Rechnet der 4 mal 5 oder 5 mal 4?
Er rechnet 4 mal 5, ist aber normal egal.
Naja, ist klar, bei der Operation schon. Mhm. Auch bei der Subtraktion.
Bei Subtraktion ist es immer so, dass der erste Wert, das ist der geteilt wird zum Beispiel oder subtrahiert wird und der zweite Wert, also der oberste Wert, ist der abgezogen wird bei der Subtraktion. Also wenn wir hier gucken, 2, 1, Minus, dann heißt das, die 1 wird von der 2 abgezogen. In Source Code, wenn er niedergeschrieben ist, dann sehen wir häufig sogenannte Stack-Kommentare. Diese Stack-Kommentare geben an, was auf dem Stapelspeicher geschieht, wenn dieses Wort aufgerufen wird. Diese Stack-Kommentare werden in Klammern geschrieben. Die Klammern, das ist im Force ein Kommentar. Das heißt, alles, was hinter der geöffneten Klammer bis zur geschließenen Klammer geschrieben wird, wird vom Force-System ignoriert. Das ist reine Dokumentation für den Programmierer. Es wird immer geschrieben, vor den Bindestrichen, was geht herein auf dem Stapelspeicher und hinter den Bindestrichen, was geht wieder heraus. Das heißt, was ist das Ergebnis dieses Wortes? Der Befehl Punkt, den haben wir ja eben schon kennengelernt, der halt einen Wert vom Stapelspeicher nimmt und auf dem Bildschirm ausdruckt, der nimmt einen Wert und der Wert ist der weg. Das wird also entsprechend so geschrieben, n minus minus. Ein Wert ist vorher auf dem Stapelspeicher vorhanden. Nachdem der Befehl ausgeführt wurde, ist dieser Wert weg. Der Plus hat den Stack-Kommentar NN. Das heißt, es werden zwei Werte auf dem Stapelspeicher konsumiert, benutzt und es wird ein Ergebnis, ein Wert N, hinten wieder rausgegeben. Das ist nämlich das Ergebnis der Addition. So, und diese Stapel-Stack-Kommentare sehen wir jetzt bei allen weiteren Befehlen, die wir hier besprechen. Häufig muss man den Stapel ein bisschen umarrangieren, damit man entsprechend mit den Werten arbeiten kann. Da ein wichtiger Befehl ist der Swap-Befehl. Der vertauscht einfach die obersten beiden Elemente auf dem Stapelspeicher. Holt also das zweitoberste nach oben und schiebt das oberste an die zweite Stelle. Stärkkommentar ist, wir haben vorher XY liegen und hinterher liegt YX. Das heißt, vorher war Y oben, jetzt liegt X oben. Dann gibt es das Dup. Das Dup erzeugt eine Kopie des obersten Elementes. Das heißt, vorher haben wir ein X und hinterher haben wir XX auf dem Stapelspeicher liegen. Das wird häufig benutzt, wenn wir einen Wert konsumieren. Das heißt, wenn wir danach einen Befehl brauchen, der den Wert konsumiert, dann verdoppeln wir den erst. Wenn wir den Wert halt entsprechend noch behalten wollen, verdoppeln wir den. Danach kommt der Befehl, der den konsumiert und wir haben trotzdem dann den ursprünglichen Wert immer noch im Stapelspeicher liegen. Wenn wir mal einen Wert wegschmeißen wollen, dann geht das mit Drop. Drop löscht einfach den obersten Wert vom Stapelspeicher unwiederbringlich, spurlos, weg. So, ein bisschen komplizierteres Wort ist Over. Over holt eine Kopie des zweiten Stack-Eintrags und legt es oben wieder drauf. Also es ist ein bisschen ähnlich wie Dup. Dup dupliziert den obersten Eintrag. Over holt den zweitobersten und legt den ganz oben wieder drauf. Das heißt, wir haben vorher x1, x2. Und nach Over haben wir x1, x2, x1. Das heißt, das x1 ist einmal über die x2 drüber kopiert worden. Und dann haben wir NIP. Achtung, NIP ist nicht bei allen Force-Systemen vorhanden, kann aber sehr leicht definiert werden. NIP entfernt das zweitoberste Element spurlos. Das heißt, es zieht sozusagen vom Stapelspeicher das zweite Element raus und wirft es weg. Das heißt, wir haben vorher X und Y. Y liegt oben, X liegt da drunter und hinterher haben wir nur noch Y und das X ist weg. Ha, jetzt kommt die Aufgabe. Wenn wir ein Force-System haben, wo wir NIP nicht definiert haben, wie können wir das definieren? Mit den Worten, die wir bisher schon gesehen haben. Swap, Drop. Genau. Also wenn wir ein NIP nicht haben, weil wir wollen ja das zweite Element weghaben, dann machen wir erstmal einen Swap. Das heißt, wir vertauschen X und Y, dann liegt X nämlich oben und dann macht man Drop, das schmeißt den obersten Eintrag weg und dadurch haben wir den gleichen Effekt, nämlich dass wir Y nur noch liegen haben. Ja, bitte.
Ich habe noch eine Frage zum Stapel. Ist der Stapel atomar? Das heißt, auf jeder Ebene des Stapels liegen nur Wörter oder gibt es auch sowas wie abstrakte Wörter, wie Listen oder sowas?
Bei einem echten Force ist der atomar, das heißt, da liegen nur sogenannte Zellen, das sind je nach Force-Architektur 16-Bit oder 32-Bit Zahlen, die da drauf liegen. Es gibt moderne Systeme wie Factor zum Beispiel, das ist eine Force-ähnliche Sprache für Linux, macOS und Windows. Da kann ich Listen und Strings und so weiter auf dem Stack haben, aber beim echten Force
sind dann nur Daten auf dem Stack.
Genau. Wenn ich andere Datenstrukturen habe, dann jongliere ich mit Zeigern, also Pointern auf diese Datenstrukturen und habe die Pointer auf dem Stack. So, TUC gibt es dann. Das arbeitet andersrum wie das Over. Das TUC schiebt mir eine Kopie des obersten Stack-Elements unter das zweite Element. Auch das ist ein Wort, das wir nicht in allen Force-Systemen finden, können wir aber genauso gut nachprogrammieren. Vorher haben wir X1, X2, X2 liegt oben und hinterher haben wir ein X2, X1, X2. Das heißt, X2 ist weiterhin oben, ist aber einmal unter das X1 drunter geschoben worden. Dann haben wir ROT. ROT findet man eigentlich in allen Force-Systemen. Rotiert die obersten drei Stack-Elemente, so im Ring. Vorher habe ich x1, x2, x3, hinterher habe ich x2, x3, x1. Das heißt, das x1, was das dritte Element war, das ist nach oben gegangen und alle anderen sind einen nach unten geschoben worden. Wenn ich dreimal hintereinander ROT mache, dann passiert gar nichts, weil dann sind die einfach einmal durchgedreht worden und sind dann wieder in der gleichen Position. Einige Force-Systeme haben dann ein Minus-ROT. Das funktioniert genauso wie das ROT, nur andersrum. Das heißt, es dreht die Zahlen in der anderen Reihenfolge. X1, X2, X3. In diesem Fall wurde das X3 nach unten geschoben und die anderen beiden nach oben geschoben. Auch hier, Minus-ROT gibt es bei einigen Force-Systemen nicht. Wenn mir das fehlt, kann ich das auch mir selber definieren. Weiß einer ganz schnell, wie man das macht, wie man ein Minus-ROT baut? Zweimal ROT. Zweimal das normale ROT, weil das gibt es eigentlich in jedem Vorsystem. Zweimal ROT ist ein Minus-ROT. Ist natürlich nicht so, wenn ich ein Vorsystem habe, was mir das Minus-ROT direkt hat, dann ist das sehr wahrscheinlich in Maschinensprache dort implementiert. Dann ist das schneller, als wenn ich mir das selbst baue aus zweimal ROT. Aber wenn ich einen Source-Code habe, wo ein Minus-ROT vorkommt und ich möchte ihn gerne kompiliert haben, dann kann ich mir das Minus-ROT einfach selber bauen mit ROT-ROT.
Yes. Ist das so ein Verfahren wie Just-in-Time-Optimization, dass der sagt, okay, wenn dreimal ROT hintereinander steht, brauche ich eigentlich gar nichts machen?
Ganz moderne Systeme machen das, wie das GeForce oder das BigForce, ja. Die Systeme, die wir auf den Maschinen hier haben, machen das nicht. Das ist dann Sache des Programmierers, das zu optimieren. So, nochmal zu den Kommentaren. Ein Backslash ist bei einigen Vorsystemen, aber relativ selten anzutreffen, ein Kommentar bis zum Zeilenende. Das heißt dann, alles, was von da aus bis zum Zeilenende steht, wird übersprungen. Bei jedem Force gibt es eigentlich den Klammer. Das heißt, alles, was zwischen geöffneter Klammer und geschlossener Klammer steht, wird ignoriert. Wichtig, die geöffnete Klammer ist auch ein Force-Wort, muss deswegen von anderem Text mit einem Leerzeichen getrennt sein. Das heißt, ich darf nicht anfangen, meinen Kommentar direkt hinter der Klammer zu schreiben, weil dann denkt das Force, das ist ein neues Wort, das heißt nämlich dann Klammer auf das. Und das findet er nicht und dann kriege ich eine Fehlermeldung. Ich muss also, wenn ich einen Kommentar schreibe, immer Klammer auf, Leerzeichen und dann kann ich meinen Kommentar schreiben. Hinten bei der schließenden Klammer muss ich kein Leerzeichen machen, ist aber ganz guter Stil, das zu machen, dass man da auch immer ein Leerzeichen dazwischen macht. Und Force 83 und höher, die haben dieses Punkt, Klammer auf, das ist ein Kommentar, der beim Kompilieren des Quellcodes ausgedruckt wird. Ja, die anderen Kommentare bleiben einfach im Source Code, machen aber nichts. Und der wird, sobald der sozusagen kompiliert wird, wird der Text, der in den Klammern steht, am Bildschirm ausgegeben. Da kann ich sozusagen mir Informationen ausgeben, wie weit denn mein Kompilierprozess schon ist. Oder am Ende kann ich dann sagen, ja, Kompilierung war erfolgreich, Modul XY geladen. So, wie definiere ich denn jetzt neue Wörter? Das geschieht mit dem Doppelpunkt. Der Doppelpunkt im Force, der schaltet mir den Compiler an. Und hinter dem Doppelpunkt gebe ich dann den Namen an des Force-Wortes, das ich neu erstellen möchte. Den neuen Namen. Hier in diesem Fall ist das Quadrat. Dann habe ich einen Stack-Kommentar. Den kann ich machen, den kann ich aber auch weglassen. Das ist rein für mich als Programmierer da. Und dann schreibe ich alle Force-Wörter, die das neue Wort beinhalten soll, in der Reihenfolge mit Leerzeichen getrennt auf. Und wenn ich fertig bin mit der neuen Wortdefinition, schreibe ich ein Semikolon. Das schaltet mir den Compiler wieder aus und geht wieder in den Interpreter-Modus. In diesem Fall Quadrat soll mir das Quadrat einer Zahl errechnen. Um das zu machen, benutze ich Dup. Das verdoppelt mir die Zahl und Sternchen multipliziert dann die Zahl mit sich selber und dann habe ich halt das Quadrat der Zahl als Ergebnis wieder auf dem Stapelspeicher liegen. Das heißt, wenn ich 5 Quadrat Punkt eingebe, was sollte dann das Ergebnis sein? 25. Oder 7 Quadrat ist dann halt, was ist das, 49, ne? 7 mal 7. Oder 42. 49. Ohne meinen Rechner rechne ich ganz schlecht. So, nochmal, der Doppelpunkt startet die neue Wortdefinition. Quadrat ist der Name des neuen Force-Wortes und wie gesagt, da bin ich vollkommen frei, mir irgendwie Namen auszudenken. Ich kann auch Sonderzeichen nehmen, ich kann beliebiges außer Leerzeichen in so ein Force-Wort reinpacken. Der Kommentar beschreibt den Stack-Effekt, den kann ich auch weglassen. Und die Worte Dup Stern werden nicht ausgeführt, sondern werden einkompiliert. So ein neu definiertes Wort ist ganz genauso wie alle anderen Wörter im Force. Die haben also, die eingebauten Wörter haben nicht irgendwie eine Sonderbehandlung, sondern die sind genauso erstellt worden ursprünglich von dem Programmierer, der das Force entwickelt hat, wie so ein Force-Wort, das ihr selber eintippt. Das heißt, ich kann auch mein eigen generiertes Wort wieder benutzen, um daraus weitere Worte zu bauen. Zum Beispiel hier ein Wort zur dritten. Und das benutzt dann dupliziert die Zahl, macht dann Quadrat aus der einen Zahl und multipliziert dann die Zahl nochmal mit sich selber. Das heißt, die Zahl wird dreimal mit sich multipliziert. Und das kann man dann austesten und dann kann man also was wie zur vierten machen und dann benutze ich einmal Quadrat zweimal hintereinander, um dann das mit sich nochmal zu multiplizieren, dass halt das Ergebnis nochmal, ja bitte.
Du hast es gerade gesagt, dass dein Interpreter-Modus und dein Compiler-Modus ist, das heißt, man muss auch aufpassen, dass Quadrat schon definiert ist, wenn ich es zur dritten...
Genau. Alle Wörter, die ich benutze in so einer neuen Wortdefinition, die müssen immer schon mal vorhanden sein. Sonst kriege ich eine Fehlermeldung. Und die Fehlermeldung bekomme ich dann, wenn ich das Semikolon eintippe und dann Return drücke. Dann sucht er nämlich nach diesen Wörtern versucht, die einzukompilieren mit dem Compiler. Und wenn die nicht da sind, dann wirft er eine Fehlermeldung aus.
Das ist die Ausgabe des Compilers. Ich meine, der kann ja so ein neues Wort einfach auch interpretieren zur Laufzeit und sagen, okay, geht es erstmal irgendwo hin. Merkt man das, wenn jemand zum dritten das Wort eingibt, dann rufe ich diese Befehle auf. Oder was macht er da, was kompiliert er da?
Ja, er kompiliert das in den Speicher rein, das sogenannte Dictionary. Das Dictionary ist eine verkettete Liste von Wörtern im Forst. Da sind also die ursprünglich vorhandenen Wörter alle drin und auch die neu definierten Wörter drin. Und da wird das sozusagen hineinkompiliert. Und die Ausgabe, wenn ich das so mache, ist erstmal einfach nur ein Okay. Wenn kein Fehler ist, dann sagt er Okay und alles ist gut. Dann ist es einkompiliert, dann kann ich es auch benutzen.
Es findet keine Übersetzung in irgendeine Meta- oder irgendeine interpretierbare Zwischensprache oder irgendwas statt?
Doch, je nach Forst-System, da komme ich hinterher zu, wie Forst implementiert werden kann. Ja? Je nach Forst-System passieren da beim Kompilieren unterschiedliche Dinge. Kommen wir aber später noch drauf, was da passiert. So, ich kann im Forst auch bestehende Wörter neu definieren. Ich kann Unfug treiben. Ich kann also sowas machen wie Doppelpunkt Sternchen plus Semikolon. Das sagt mir jetzt, da sage ich dem Forst-Compiler, Sternchen ist jetzt Addition und nicht mehr Multiplikation. Je nach Forst-System kriege ich da eine Warnung oder nicht. Ja, die Warnung heißt dann sowas wie, Wort existiert schon, weil ich da etwas redefiniere, was es schon gibt. Aber ich kriege nur eine Warnung. Ich darf das machen. Und das Forst erlaubt das auch. Was dann passiert, ist, dass alle Wörter, die vor der Neudefinition kompiliert worden sind, die haben noch die alte Verwendung. Das heißt, das Quadrat ändert sich nicht. Im Quadrat haben wir ja auch das Sternchen benutzt. Das multipliziert noch. Aber wenn ich auf der Kommandozeile hier tippe 5,5 Sternchen Punkt, dann kriege ich eine 10 raus. Weil jetzt hat er addiert und nicht multipliziert. Und wenn ich jetzt ein neues Wort definiere mit dem Sternchen, dann ist das auch Addition. Und wenn ich danach das Sternchen wieder umdefiniere, dass es wieder Multiplikation ist, dann ist das Wort, was in der Zeit programmiert wurde, wo die Sternchen eine Addition war, das ist weiterhin noch Addition. Ja? Das ist Freiheit, die sorgfältig genutzt sein möchte. Da kann man Leute richtig mit ärgern. So, wenn ich jetzt wissen möchte, welche Wörter kennt denn mein Forst-System, da gibt es einen Befehl, der heißt Words. Bei FigForce, Forst 77, 79 heißt das Ganze V-List für Vocabulary Listing. Macht aber das Gleiche. Wenn ich Words einfach eingebe, dann kriege ich am Bildschirm die Liste ausgegeben aller Befehle, die mein Forst-System kennt. Und wenn wir das Benchmark eintippen, dann würde ich empfehlen, um nicht Frustration zu bekommen, dass ihr vielleicht vorerst mal, wenn ihr anfangt, nehmt euch den Zettel, wo das ausgedruckt ist, den Zettel bekommt ihr in eurem Ausstellerpack oder an der Kasse, dass ihr einfach mal dieses V-List oder Words macht und dann einfach ein Häkchen macht hinter jedem Befehl im Benchmark, den ihr in eurem Forst-System schon kennt. Und dann habt ihr daraus die Wörter, die nicht da sind. Und dann guckt ihr entweder selber in der Dokumentation nach, wie ihr diese Wörter hinbekommt, oder ihr kommt mit diesem Zettel mit den Wörtern, die euch fehlen, zu mir und ich erzähle euch dann, wie ihr die in euer Forst-System reinbekommt. Aber wenn man nämlich sonst anfängt einzutippen, dann kriegt man immer diese Fehlermeldungen mittendrin und dann ist das, was man schon eingetippt hat, wieder futsch, weil er das nicht kompilieren will und das kann frustrierend sein. Deswegen vielleicht zu Anfang erstmal gucken, welche Wörter sind überhaupt da und welche fehlen noch. Wenn ich mich jetzt vertippt habe, kann ja auch mal vorkommen, dann kann ich Wörter wieder vergessen machen. mit dem Forget-Befehl. Und der funktioniert Forget und dann das Wort, was ich vergessen machen möchte. Zum Beispiel, wenn das Sternchen, was jetzt ja ein Addition ist, wenn ich das wieder zurückhaben möchte, also das heißt, ich möchte das Sternchen, was Addition ist, vergessen, dann sage ich Forget Sternchen, dann wird das letzte Sternchen, was ich definiert habe, vergessen und dadurch wird das ursprüngliche Sternchen wieder aktiv. Das ist nämlich noch da, das war nur überlagert. Das heißt, wenn ich das mache, dann kann ich wieder 5 Sternchen machen und dann kriege ich wieder 25 raus, weil jetzt ist Sternchen wieder Multiplikation. Wenn ich es nochmal mache, dann ist möglicherweise auch die ursprüngliche Multiplikation futsch.
Das heißt, dann ist Zeit für ein Reset, oder?
Das wäre Zeit für ein Reset. Forsysteme haben so etwas wie ein, das nennt sich Fence, also einen Zaun. Den kann der Programmierer festlegen und sagen, bis hierhin darf vergessen werden und nicht weiter. Das Forget vergisst nämlich nicht nur das Wort, was wir angeben, sondern es vergisst das Wort, was wir angeben, plus alle Wörter, die danach definiert worden sind. Weil es ist eine verkettete Liste. Alle Wörter, die wir definiert haben, ist eine verkettete Liste. Und was gemacht wird, ist einfach, es wird an dem Punkt, wo ich sage Forget, wird diese Liste einfach abgeschnitten. Und alles, was ich, was das Wort, was ich vergesse, plus alles, was danach kam, ist dann vergessen worden. Ja, damit kann ich ganz viel auf einmal wegschmeißen. Es gibt auch Möglichkeiten, einfach nur ein Wort aus der Kette herauszuschneiden. Das ist aber in Forst normalerweise nicht von Hause aus implementiert. Das muss ich mir als Programmierer selber machen. Auch wieder nicht schwierig, aber ist nicht von Hause aus drin.
Das ist eine Art Versionsverwaltung, oder? Also wenn ich zu den Eltern der Release zurück will, mache ich jetzt ein Markerwort rein und dann sage ich,
genau, genau. In moderneren Systemen heißt dieses Wort nämlich auch Marker. Genau aus dem Grunde. Weil da kann ich immer wieder zu dem Punkt zurückspringen, wo ich weiß, aha, da lief es noch. Und dann von da aus wieder weitermachen.
Praktisch zum Debuggen, oder? Man macht sich irgendwelche Debug-Ausgaben rein, wo man immer so undefiniert und kriegt Verhalten, und dann macht man Forget, dann macht man das
Problem. Genau. So.
Ja. Das ist ja ganz wichtig, dass die Sachen hinten, die nachträglich definierten, mit verloren gehen, denn sonst können es ja Konsistenzprobleme geben, wenn dann das Wort, das möglicherweise ja in den Nachfolgenden verwendet worden ist, nicht mehr da ist.
Genau. Sonst haben wir da nämlich ein, was in modernen Sprachen ein Nullpointer ist, nämlich ein Zeiger auf eine Sprachdefinition, die nicht mehr existiert, das heißt irgendwo in den Speicher rein, wo nichts mehr ist, und dann ja, kriegen wir einen Absturz. Genau das ist der Grund, warum alles dahinter auch gelöscht wird. So, Variablen und Konstanten. Es gibt den Befehl constant und dann gebe ich einen Namen an, den die Konstante haben soll. Und dieses Wort constant, das konsumiert einen Wert. Das ist nämlich dann der Wert dieser Konstante. Und damit kann ich einfach Namen für Werte vergeben in meinem Force-System. Ne? Das kann ich einfach sagen, 12 constant Dutzend. Und wenn ich dann Dutzend als Wort aufrufe, dann wird mir 12 auf den Stapelspeicher gelegt. Damit kann ich, ja bitte?
Wie konsistent ist denn der doch vorhandene Syntax? Das ist ja irgendwo eine umgedrehte polnische Notation, aber auch nicht ganz hundertprozentig, weil sonst würde ich jetzt vermuten, müsste es 12 Dutzend konstant heißen.
12 Dutzend, nee, das ist, ja. Die umgekehrte polnische Notation funktioniert für alles, was auf dem Stapelspeicher liegt.
Ah, okay.
Das heißt hauptsächlich Zahlen. Dutzend in diesem Fall ist eine Zeichenkette, die gelesen wird und die wird aus dem sogenannten Dateneingabestrom gelesen. Das ist entweder eine Datei oder es ist meine Tastatur, weil ich eintippe und das wird nach vorne immer gelesen. Ja. Es gibt einige Force-Systeme, die haben das auch wirklich so umgedreht, dass ich da 12 Dutzend Constant schreiben würde, aber alle Standard-Force-Systeme machen das so rum. So, dann gibt es die Variable und hier gibt es auch schon einen Unterschied zwischen Force 83 und den älteren Force-Systemen. Variable funktioniert, ich hier sage Variable und dann einen Namen und da wird einfach dann Speicher reserviert, den ich hinterher füllen kann mit Werten. In Forst 83 und AnsiForst ist es nicht notwendig, diese Speicherstelle zu initialisieren. Ich kann die einfach erstmal definieren. Ich habe dann eine Speicherstelle und der Wert ist undefiniert. Das heißt, das kann irgendwie was drin sein, was gerade in der Speicherstelle drin stand. In FigForst und Forst 79 war es so, dass ich immer einen Wert schon auf dem Stapelspeicher liegen hatte und damit wurde die Variable dann automatisch initialisiert. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ha, eigentlich ist das doch ein Rückschritt. Eigentlich sollte man doch Variablen immer initialisieren, damit es sicher ist. Ja, stimmt. Man benutzt aber im Forst dieses Variable CCC nicht nur um Variablen, das heißt um einfache Zahlen zu definieren, sondern auch als Anfang, um eine andere Datenstruktur wie ein Array oder wie eine Liste zu definieren. Und dann muss ich als Programmierer hinten dran noch ein bisschen mehr machen und dann stört es eigentlich, wenn ich das Ganze zwangsweise als eine Zahlenvariable initialisieren muss erstmal. Weil das brauche ich eigentlich nicht, weil ich ja hinter ein Array oder eine Liste daraus machen möchte. Deswegen ist das neuere Forst 83 und das AnsiForst da flexibler. So, wie benutze ich das? Anders als die Konstante, die mir ja sofort den Wert auf den Stapelspeicher legt, liegt mir, wenn ich die Variable ausführe, die Adresse der Variable im Speicher wird dann auf den Stapelspeicher gelegt. Und ich kann dann diese Adresse benutzen als Programmierer für was immer ich machen möchte. Sozusagen ein Pointer oder eine Referenz auf den Speicher, der mir da gegeben wird. Und ich kann dann da reinschreiben, da rauslesen, kann das aber auch als Referenz zu einer anderen Datenstruktur benutzen, nämlich zu einer Liste oder zu einem Array. So, wie kann ich da jetzt was reinschreiben? Dafür gibt es den Store-Befehl, Ausrufezeichen. Der Ausrufezeichen, der heißt ausgesprochen Store, der braucht eine Adresse ganz oben auf dem Stapelspeicher und einen Wert. Und der Wert wird in die Adresse reingeschrieben. Also, wir haben zum Beispiel die Variable Betrag vorher festgelegt, und zwar ist das hier, da sage ich Variable Betrag, Return. Damit wird die Variable erzeugt. Und wenn ich jetzt einen Wert reinschreiben will, dann sage ich 200, das ist der Wert, den ich reinschreibe, Betrag, Ausrufezeichen, Store. Das ist der X-Betrag, liefert mir die Adresse, nämlich ja das, Adresse dieser Variable, und Ausrufezeichen speichert dann den Wert da rein. Der Gegenpart zu dem Store ist der Fetch, der Klammeraffe. Und der Klammeraffe, das Fetch, benutzt oder braucht eine Adresse auf dem Stapelspeicher, holt mir dann den Wert aus dieser Adresse heraus und legt den wiederum auf den Stapel. Das heißt, ich habe vorher die Adresse drauf und hinterher habe ich den Wert, der an dieser Adresse gespeichert ist, dort liegen. Wenn ich also Betrag auslesen will, dann sage ich Betrag Fetch. Und dann Punkt druckt mir das aus und dann kriege ich die 200 wieder auf dem Bildschirm zu sehen, die ich vorher da reingespeichert habe. Häufig ist es so, dass man eine Variable einfach hochzählen möchte. Wenn man da erst jetzt mit Fetch den Wert holen möchte, müsste den addieren und dann wieder mit Store hinschreiben, dann ist das langsam, weil ich da sehr viele Befehle abfeuern muss. Dafür gibt es dann einen kombinierten Plus-Store. Der Plus-Store braucht einen Wert und eine Adresse und das ist der Wert, der zu der Zahl, die an Adresse gespeichert wird, hinzugezählt wird. Das heißt, hinzuaddiert wird. Wir haben in Betrag den Wert 200 stehen. Wenn wir dann sagen 10 Betrag Plus-Store, dann haben wir hinterher in der Variable Betrag 210 gespeichert, weil zu der 200 die 10 noch hinzuaddiert wird.
Sowas wie Alignment gibt es
an
der Stelle nicht?
Da muss ich selber für sorgen als Programmierer. Das heißt, je nach Prozessorarchitektur sorgt der Befehl Variable schon dafür, dass wenn die Prozessorarchitektur einen Alignment braucht, wie ein 68000er zum Beispiel, dass das auch an einer richtigen Speicherstelle aligned wird. Wenn ich aber Zugriffe mache und möglicherweise nicht über eine Variable arbeite, sondern direkt in den Speicher gehe, dann muss ich selber dafür sorgen.
Da gibt es dann auch wieder Operatoren dafür, dass ich den Pointer quasi...
Ja.
Weil es ja irgendwo doch produziert.
Da gibt es zum Beispiel in einigen For-Systemen den Befehl align. Da gebe ich eine Adresse align und dann gibt er mir die alignte Adresse zurück, die ich dann benutzen kann, die für diese Prozessorarchitektur benutzt wird. So, dieses Fetch, Store und auch Plus-Store funktioniert mit Variablen, funktioniert aber auch mit jeder anderen Speicherstelle. Das heißt, wenn ich irgendwelche ROM-Ports habe oder irgendwelche Bildschirmspeicher, die ja bei mir in den Hauptspeicher gemappt ist, dann kann ich auch Fetch und Store benutzen, um da reinzuschreiben oder Daten rauszulesen. Das ist also im Grunde Peek und Poke aus dem Basic. Nur schneller. Kontrollstrukturen, if then else. Gesundheit. In den meisten Force-Systemen können wir diese ifs and else nur in Definitionen, das heißt nur, wenn wir den Compiler angeschaltet haben, benutzen. Wir können die nicht auf der Kommandozeile benutzen. Das heißt, wenn wir da was ausprobieren, dann definiert man sich ein Testwort und testet das dann kurz mal aus und macht hinterher ein Forget, damit es wieder weg ist. Hier ist ein Beispiel für einen if. Das ist die Funktion abs. Die gibt mir halt den Absolutwert einer Zahl. Was macht die? Die verdoppelt erstmal die Zahl, legt dann eine 0 auf den Stapelspeicher und dann wird geguckt, ob die Zahl, die wir reingegeben haben, ob die kleiner 0 ist. Ja, mit das kleiner als, das vergleicht den obersten Wert mit dem darunter liegenden Wert, der in 1 eingegeben worden ist. Und liefert mir dann ein boolisches Flag zurück, ja oder nein. Halt, ist die Zahl unter 0 oder ist sie nicht 0? Das heißt, wenn sie unter 0 ist, dann wird alles, was zwischen den if und then ist, ausgeführt. Ansonsten wird hinter das then gesprungen. Heißt in diesem Fall hier, wenn die Zahl unter 0 war, dann wird negate aufgerufen. Negate flippt mir einfach das Vorzeichen um, das heißt macht aus minus plus. Macht aus einer negativen Zahl eine positive Zahl. Und das ist ja auch genau, was absolut ABS machen soll. Wer von anderen Programmiersprachen kommt, ist erstmal irritiert, weil in anderen Programmiersprachen habe ich if und dann die Kondition und dann then und dann ist der Warteil meiner meiner Kontrollstruktur. Das ist in Force anders. Ich habe meine Überprüfung vor dem if. Das if nimmt einfach nur ein boolisches Flag, wahr oder falsch, und dann, was zwischen dem if und dem then steht, das ist meine wahr-Kondition, die ausgeführt wird. Es gibt auch if, then, else. Ich glaube, das kommt auf der nächsten Seite. Ich hoffe mal. Nee, kommt erstmal nicht. Kommt hoffentlich gleich, sonst erzähle ich da noch zu was. Erstmal zu den Kontrollstrukturen hier. Das if wartet immer auf ein boolisches Flag und das kann ich mit größer als, größer gleich, kleiner gleich und so weiter bekommen. Das kleiner als vergleicht die obersten beiden Stackelemente und produziert so ein Flag. Und so ein Flag ist alles, was ungleich 0 ist, ist wahr und alles, was 0 ist, ist falsch. Das heißt, wenn ich auch eine Berechnung mache oder so weiter, immer wenn ich eine 0 rauskriege, ist das ein Falschwert. Bullshit ist false und alles, was positiv, also was ungleich 0 ist, ist ein Wahrwert. Ja.
Unterscheidet Force in der Typsicherheit in den Floating-Point- und Integer-Werte oder ist das Ding eigentlich?
Einige Force-Systeme haben Integer und Floating-Point. Da muss ich dann aber selber dafür Sorge tragen, dass ich die richtig verwende. Da gibt es keine Typsicherheit. Weitere Vergleichsworte, die es gibt, sind gleich, größer als, kleiner als, ungleich und so weiter. Nicht alle Kombinationen sind immer auch in dem Force-System verfügbar. Die können aber wiederum aus den verfügbaren immer gebaut werden. So, es kann auch ein else geben, das heißt ein wahr oder ein falsch Abschnitt im if. Das ist hier wie bei dem Befehl min, der halt die kleinere von zwei Werten zurückliefert. Hier haben wir einen Befehl 2dup. 2dup dupliziert mir die obersten beiden Einträge. Dann werden die verglichen, ist der erste kleiner als der zweite. Und wenn das der Fall ist, dann wird der oberste weggeworfen. Ansonsten, else, wird der darunter weggeworfen und entsprechend der kleinere Wert bleibt auf dem Stapelspeicher liegen.
Das Das heißt, der konsumiert, der Vergleich konsumiert.
Der Vergleich konsumiert immer, ja. Der konsumiert zwei Werte und liefert den Flag ab. Deswegen muss ich das, wenn ich die Werte hinterher brauche, muss ich die immer erst duplizieren. Ja. Vorsicht hier, 2dup kann man nicht mit dup-dup definieren. Das geht nicht.
Sehr wohl mit over-over.
Sehr wohl mit over-over, genau. So, ein klassisches True Flag hat alle Bits gesetzt und ein False keines. Das heißt, False ist 0 und True ist minus 1, das echte True. Es wird aber jede Zahl ungleich 0 auch als True gewertet. Das war in FOR 77, 79 noch anders. Da war nämlich das echte True eine normale 1. Das minus 1, nämlich alle Bits gesetzt, hat aber Vorteile, weil dann können wir nämlich auch mit Boolscher Logik arbeiten und Bit-Operationen machen mit True und False. Wir können bitweise mit Werten arbeiten, mit den Befehlen AND, OR, XOR und INVERT. Das ist eigentlich klassisch wie in anderen Programmiersprachen auch. Verundung, Veroderung, exklusiv oder und invert kippt man einfach alle Bits um. Das ist halt ein AND mit $FFFF. Ja, XOR, genau. XOR, genau. Sehr, sehr praktisch ist das Null gleich, was es eigentlich in allen FOR-Systemen gibt. Null gleich prüft, ob die Zahl, die auf dem Stack liegt, eine Null ist. Und Null gleich ist das gleiche wie Not. Null gleich invertiert mir immer ein Flag. Weil eine Null ist ein False. Null gleich prüft, ob es da eine Null ist. Das heißt, wenn es eine 0 war, kriege ich hinterher einen Wahr-Flag zurück. Wenn es keine 0 war, kriege ich einen False-Flag zurück. Das heißt, 0 gleich ändert mir immer einen Flag. Macht also aus einem False einen True, aus einem True einen False. Sehr, sehr praktisch. Andersrum kann man, wenn man aus einer beliebigen Zahl ein wohlgeformtes Flag, nämlich ein minus 1 oder 0 machen will, kann man ungleich 0 verwenden. Das gibt es eigentlich in jedem FOR-System, das wiederum seltener, aber wie gesagt, das kann man sich ziemlich einfach bauen. Das ist nämlich dann die Verneinung von dem da oben. Durch die Eigenschaft alle Bits gesetzt, kann man auch Ifs vermeiden. Hier ist eine Berechnung foo, wo geprüft wird, ob die Zahl, die eingegeben wird, eine 0 ist. Wenn es richtig, wenn es eine 0 war, dann wird 14 zurückgegeben, ansonsten wird 0 zurückgegeben. Das heißt, wenn 0 Fu-Punkt gibt uns 14 aus, 1 Fu-Punkt gibt uns 0 aus, wofür immer dieses Wert, dieses Wort Fu da ist. Das können wir durch die Eigenschaft, dass ein False alle Bits gesetzt hat, auch ohne if definieren, indem wir sagen Fu 0 gleich 14 AND. Weil das gibt uns hier, wenn es eine 0 war, ein True zurück, das heißt alle Bits gesetzt, das heißt die 14 wird mit einem Wert alle Bits gesetzt verundet, bleibt eine 14. Wenn es keine 0 war, dann kriegen wir ein Flag 0 zurück, das heißt 14 wird mit 0 verundet, kommt ein 0 raus, haben wir den gleichen Effekt wie hier oben.
Ja? Ich will jetzt nicht groß stören, ich stelle ja fest, dass die Zuhörerschaft die Qualität hat, deinem Vortrag schon über eine Stunde zu folgen.
Ja.
In etwas über 10 Minuten geht der nächste los. Und hast du schon was zum Wettbewerb erzählt?
Nein, habe ich nicht. Eineinhalb Stunden? Ich hatte doch eineinhalb Stunden angefragt. Hatte gesagt, das wird sehr lange.
11.45 Uhr. Eine Viertelstunde.
Okay.
Einfach nur, ich habe es faszinierend gefunden, dass die Leute nach einer Stunde noch so ruhig da sitzen, aber du kannst jetzt nicht Force in jedem Kopf der Welt prügeln innerhalb eines Vormittags.
Das weiß ich, ich gehe ja auch nur die Wörter durch, die wir den Benchmarks haben. Dann mache ich mal einen Fast Forward zu dem Benchmark.
Ja, das ist gemerkt. Ja, das gemerkt, als wir gerade machen müssen.
Ich war erst zur Hälfte durch, ja. Okay. So, die Pause überspringen wir jetzt, die habt ihr nicht gesehen. ich sag ein bisschen was über Force-Kerne. Die Geschwindigkeit eines Force-Systems hängt immer davon ab, wie es implementiert wird. Und der Neil wird hinterher auch noch einmal im Detail wahrscheinlich darüber reden. Hier nur deswegen in der Kürze die verschiedenen Implementationen, die es geben kann. Wir gucken uns das an anhand dieses einfachen Wortes Square, das Dubstern, das hatten wir als Quadrat vorher auch schon mal gesehen, heißt hier nur anders, hat aber den gleichen Effekt. Und hier ist die klassische Implementation, die wir sehr häufig auch auf Homecomputern und Computern der 80er Jahre finden, das ist das sogenannte Indirect Threaded Code. Das heißt, im Speicher liegen die Force-Befehle als Adressen gespeichert, bei einem 16-Bit-System entsprechend 16-Bit-Adressen. Hier ist die Adresse von diesem Wort Square. Die Adresse zeigt auf die Wortdefinition im Speicher, die kompilierte. Da gibt es hier vorne den Namen, der ist da abgespeichert. Es gibt das sogenannte Code Field, darauf wird gezeigt. Und dann gibt es da drin die Adressen der dem Wort beinhaltenden Befehle, nämlich Dub und Sternchen. Und am Ende gibt es immer ein Exit. Exit ist das Semikolon, das ist nämlich der Rücksprung zu dem aufrufenden Wort. Das heißt ein Return to Subroutine, from Subroutine. Das Codefield wiederum, das zeigt auf eine Maschinensprache-Routine, die diese Adressen hier lesen kann und ausführen kann. Deswegen indirekt Threaded Code, weil eine Adresse zeigt auf eine weitere Adresse, zeigt auf einen Maschinensprache-Code, der das dann ausführt. Das ist hier keine reine Maschinensprache, sondern es ist eine Anreihung von Adressen, die über eine relativ kleine Maschinensprache-Routine gelesen werden und entsprechend ausgearbeitet werden. Wenn es einen Befehl gibt wie dub, der an Maschinensprache definiert ist, dann zeigt dieses Code-Field direkt auf Maschinensprache-Code, der dann direkt auch ausgeführt wird. Das heißt, in dieser Implementation gibt es eine Art Zwischencode. Ich kann als Programmierer entscheiden, ob ich so ein Maschinensprache-Wort definieren möchte, dann kann ich nämlich direkt in Assembler schreiben, oder in Force-Hochsprache, dann ist es eine Verkettung von Adressen. Das ist möglich. Eine weitere Implementationsmöglichkeit ist das sogenannte Direct-Threaded Code, das sehr, sehr ähnlich ist zu dem Indirect-Threaded Code. Der einzige Unterschied ist, dass hier in dem Code-Field gibt es keine Adresse, sondern da gibt es direkt einen Jump-Befehl zu der Maschinensprache, die dann wiederum die anderen Wörter hier ausführen kann. Ob jetzt Direct-Threaded Code oder Indirect-Threaded Code verwendet wird, ist ganz abhängig von der Prozessorarchitektur. Auf gewissen Z80-Maschinen ist der Direct-Threaded Code besser, auf dem 5602 ist der Indirect-Threaded Code besser. Es liegt an den Registern, die die CPU hat und wie sie mit den Registern relativ zu Registern auflösen kann. Genau. So, dann gibt es den sogenannten Subroutine-Threaded Code. Das ist schon fast echte Maschinensprache. Das heißt, es werden nicht nur die Adressen hintereinander gelistet der Wörter, sondern jedes Force-Wort ist ein echter Subroutinen-Aufruf in Maschinensprache. Das heißt, da gibt es einen Call oder einen Jump to Subroutine Square. Und der macht dann Jump to Subroutine Dub und dann die Maschinensprache von Dub. Das ist also dann eine echte Verkettung von Maschinensprache Subroutinen. Da gibt es dann keinen inneren Interpreter mehr, der in Force geschrieben ist oder der Adressen nur abruft, sondern es ist dann eine echte Verkettung von Maschinensprache. Nachteil hier ist, ein Direct-Threaded Code oder Indirect-Threaded Code verbraucht bei einer 16-Bit-Maschine nur 2 Byte für jeden Befehl. In den meisten Prozessorarchitekturen ist ein Call ist mehr als 2 Byte. Ja, zum Beispiel auf 5602 oder Z80 wären es dann 3 Byte. Das heißt, hier bin ich ein bisschen schneller auf die Kosten, dass ich mehr Speicher verbrauche. Es gibt andere Architekturen wie den Motorola 68000, wo es möglich ist, Jumps direkt in den Adress reinzubringen und dann ist Subroutine Threaded Code genauso speichereffektiv wie Indirect Threaded Code. Und dann gibt es sogenannten Token Threaded Code. Das macht man, wenn man sehr speicherplatzsparend arbeiten will und wenn man ein Programm haben möchte, was reduzierbar, das heißt direkt im Speicher verschiebbar ist und auch Prozessorabhängigkeit ist. Das ist sogenannter Bytecode. Das ist sehr, sehr ähnlich zu dem, was eine Java Virtual Machine macht. Und das ist zum Beispiel, wie das Open Firmware in alten Apple Power PCs und in den Spark-Maschinen implementiert ist. Da gibt es für jedes Force-Wort gibt es sogar ein sogenanntes Token. Das ist für die häufig verwendeten Wörter ist das nur ein Byte groß, nämlich also 8 Bit, sehr speicherplatzsparend. Das wiederum ist ein Index auf eine Tabelle. In der Tabelle, da steht dann die Adresse drin des Maschinensprache-Wortes, was dann wiederum die anderen Tokens ausführen kann. Das heißt, eine weitere Indirektion, das ist ein langsamer als Direct oder Indirect Threaded Code, dafür halt prozessorunabhängig und es kann beliebig im Speicher verschoben werden. Und dann gibt es Native Code Compiler, die kompilieren direkt wie ein C-Compiler oder ein Pascal-Compiler direkt in Maschinensprache, die optimieren auch ganze Wörter weg, wenn wir zum Beispiel dreimal Rot hintereinander machen und der Compiler erkennt, das macht gar keinen Sinn, der Stack-Effekt ist der gleiche, dann wird das wegoptimiert. Und da wird auch Inlining gemacht, wenn es gibt nämlich zum Beispiel in modernen Prozessoren schon Maschinensprache-Wörter, die sowas wie DUP oder SWAP direkt in Maschinensprache machen können, dann wird für DUP oder SWAP kein Aufruf zu einem DUP oder SWAP-Wort kompiliert, sondern dann wird einfach der Maschinensprache-Code direkt dort reingebracht, weil das viel schneller und auch speicherplatzsparender ist. So, ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich über die Benchmarks einzeln drüber gehe. Ich glaube, wegen der Zeit mache ich das nicht. Ich bin ja da, ihr könnt zu mir hinkommen. Naja, vielleicht sage ich hier zu dem Benchmark-Helfer kurz noch was. Im Benchmark-Helfer, das ist ein Tool, weil wir haben ja unterschiedliche Rechnerarchitekturen hier. Und ich habe die Benchmarks alle auf einem CPM-System mit 2 MHz ausgetestet. Und die Schleifendurchläufe sind so gemacht, dass sie dort auch gut funktionieren. Wenn das aber jemand auf einer, sage ich, einer Nextstation mal ausprobiert, dann wird das in so kurzer Zeit durchlaufen, dass man das gar nicht stoppen kann. Deswegen muss man da ein bisschen die Schleifenanzahl, die Schleifendurchlaufe erhöhen. Das kann man mit dem Befehl BenchMe machen. Der Befehl BenchMe, der nimmt ein sogenanntes Execution Token, das ist der Zeiger auf das Force-Wort, was da ausgeführt werden soll, und eine Zahl, die die Anzahl der Durchläufe angibt. Und so häufig wird dann das Wort aufgerufen. Vorher wird auch noch ein Beep ausgegeben. Beep ist hier oben definiert. Beep ist Hardware- und systemabhängig, das heißt, das muss sich jeder selber so definieren, wie es denn bei seinem System einen Beep ausgibt. Das ist aber nicht notwendig, um den Benchmark wirklich auszuführen. Das heißt, wenn man keinen Beep machen will, dann kann man hier da auch eine leere Definition machen oder irgendwie einen Text ausgeben auf dem Bildschirm Beep, nur damit man mit der Stoppuhr besser stoppen kann. Und wie benutzt man das dann? Um den Execution Token zu bekommen, benutzen wir Tick, das ist der einfache Anführungsstrich, Leerzeichen, dann das Wort, was wir ausführen wollen. Der Tick, der einfache Anführungsstrich, der holt uns das sogenannte Execution Token, nämlich den Pointer auf die Speicherstelle, wo das Wort im Speicher steht, die Anzahl der Durchläufe und dann BenchMe und dann wird halt hier der FIP1 Bench 100 Mal ausgeführt. So, zu den Regeln. Jeder Teilnehmer kann Teil- oder Komplettergebnisse einreichen. Das heißt, wir haben ja irgendwie 10 verschiedene Benchmarks dort. Nicht alle werden immer auf jedem Vorsystem funktionieren. Deswegen, man muss nicht alle 10 hinkriegen und alle eingetippt kriegen und alle laufen. Das heißt, man kann auch Teilergebnisse einreichen. Jeder Teilnehmer kann beliebig viele verschiedene Einreichungen vornehmen. Das heißt, für jedes System, für jedes Force-System, Kombinationen daraus oder auch vielleicht, wenn man die Hardware umstellen kann. Es gibt ja einige Systeme, wo man einen Slow-Modus oder einen Fast-Modus einstellen kann an der Hardware. Das wären schon wieder 2 unterschiedliche Benchmarks. Das heißt, 2 unterschiedliche Einreichungen, die ihr machen könnt. Ja, wenn ihr eine Maschine habt, aber ihr habt 3 verschiedene Force-Systeme für die Maschine, dann könnt ihr auf der einen Maschine die Benchmarks auf den 3 verschiedenen Force-Systemen laufen lassen und dann habt ihr 3 Einreichungen. Das heißt 3 Möglichkeiten, 3 Lose im Jackpot. So, jede Kombination aus CPU, Rechner, Taktfrequenz, Betriebsmodus und Force-System ist als Einreichung möglich. Für jede Einreichung bitte so detailliert wie möglich beschreiben, was da benutzt worden ist, das heißt, welche CPU, wie viel Megahertz da ist, auf welchem Rechner, in welchem Modus die CPU oder der Rechner läuft, auf welchem Vorsystem wurde das benutzt. Ich habe da an meinem Stand auch groß ausgedruckt so ein Beispiel Loszettel, wo man sich das angucken kann, wie das ausgefüllt werden soll. Je mehr Informationen, desto besser. So, die Umgebung, wo das gemacht worden ist, die muss auf dem VCFE präsent sein, hier, sodass wir das auch nachvollziehen können. Ausnahmen können von der Wettbewerbsleitung, heißt von dem Hans gemacht werden, auf Anfrage, halt vorher, bevor ihr euch die Arbeit macht. Fragt vorher nach, ob das gültig ist. Wenn ihr irgendwie ein System habt, zu dem ihr per Telnet euch einloggen könnt und das da testen könnt, dann geht das auch. Aber vorher absprechen, nicht hinterher. Macht euch nicht erst die Arbeit und hinterher müssen wir sagen, nee, das war jetzt doch nichts, was wir machen können. So, für jede Einreichung sollten von den 10 Benchmarks mindestens 3 Benchmarks vollständig durchlaufen, dass ihr dann ein Ergebnis habt. Dann ist die Einreichung fertig und das sollte eigentlich bei den verschiedenen Benchmarks auch möglich sein. Wenn die Ergebnisse hochgerechnet sind, das heißt mit dem Benchme, dann sollte das dokumentiert sein auf dem Zettel, wie viele Schleifendurchläufe da gemacht worden sind. So, die Wettbewerbsleitung entscheidet endgültig, welche Einreichungen angenommen werden und welche abgewiesen werden. Heißt, wir sind bestechlich, aber sehr teuer. Für jede angenommene Einreichung wird ein Los vergeben. Und aus dem Losen wird am Ende des Wettbewerbs, das heißt morgen Nachmittag um 14 Uhr, die Preisträger gezogen. Die Preise sind direkt hier entgegenzunehmen, wir werden das nicht versenden. Das heißt, wenn ihr mitmacht und einen Preis gewinnen wollt, dann solltet ihr morgen um 14 Uhr auch noch hier sein. Und das gibt es zu gewinnen, ein OpenMoko Freerunner Mobiltelefon, gestiftet von Axel Beckert. Zweimal den Plüschdrachen Swap, da seht ihr einen bei mir am Stand, wie der aussieht, sehr knuddelig. Sehr schön, der Drache, das ist das Maskottchen der Programmiersprache Force, weil der in einem der frühen Bücher vorkommt und den Swap-Befehl erklärt, mit den zwei Köpfen holt er die Stack-Elemente darunter. Es gibt zwei Arduino Dua Milanove Boards, das sind kleine aktuelle Mikroprozessor-Boards, diese Arduinos sind gerade sehr im Kommen. Das ist ein Atmel AVR Microcontroller drauf, per USB-Schnittstelle mit Stromversorgung kann man programmieren. Dazu gibt es ein Danger Shield Kit, das heißt zum noch zusammenbauen, zusammenlöten. Das Danger Shield ist eine Peripherie, was auf den Arduino draufgesteckt wird, hat 3 Analogschieberegler, Temperatursensor, Lichtsensor, Erschütterungssensor, einen Soundbeeper, mehrere LEDs, 7-Segment-Anzeige drauf, habe ich auch eins fertig gebaut am Stand, könnt ihr euch da mal angucken, ist also für Bastelleidenschaft sehr gut und natürlich gibt es die Arduinos mit dem Force vorgeflasht, das heißt, da könnt ihr direkt mit Force loslegen, aber mit den Arduinos kann man auch in Basic oder in C programmieren, wenn man das möchte. Und es gibt noch 2-mal ein Jahresabo der Zeitschrift Vierte Dimension, das ist die Vereinszeitschrift der Force-Gesellschaft, da gibt es 4-mal im Jahr interessante Artikel über die Programmiersprache. Fragen? Alle erledigt.
Vielleicht eine Frage noch lassen.
Ja.
Du hast gesagt, die Worte, die werden alle in einer verketteten Liste gespeichert.
Ja.
Wenn ich mir so überlege, okay, wenn ich ein relativ komplexes Force-System habe, sprich erweitere den Force-Kern und sehr viele Worte, dann habe ich ja sozusagen immer den Overhead, dass ich das letzte Wort, ich laufe praktisch durch die gesamte Liste durch, um das Wort zu finden.
Das letzt definierte Wort ist immer ganz vorne in der Liste, wo es gesucht wird. Das ist richtig. Die Aussage von mir, dass es eine verkettete Liste ist, stimmt auch für die einfachsten Force-Systeme. Moderne Force-Systeme, und da fällt sogar schon das Volksforce von 1983 dazu, die arbeiten mit mehreren Listen und hashen vorher das Wort und auch aufgrund des Hashes entscheiden sie sich dann für eine der Listen und suchen die durch, um das Ganze zu beschleunigen.
Okay. Das sind typische Anwendungen. Was macht man heute noch mit Force?
Was macht man heute noch mit Force? Ja, sehr viele Getränkeautomaten laufen mit Force. Das weiß keiner so richtig, aber ja, das ist Da gibt es eine Firma in England, MPE Microprocessor Engineering, die machen die Firmware, die in den Automaten läuft. Das Tsunami-Warnsystem für den Indischen Ozean, was 2004 nach dem Tsunami dann in Indonesien gebaut worden ist, das hat da gibt es Unterseebojen, die am Meeresgrund versenkt werden. Die liegen da mehrere Jahre und die messen den Druck der Wassersäule über dieser Boje. Und da drin läuft ein Force-System, und zwar von der Firma Zend aus Hamburg, die haben das gebaut. Und das misst halt die Wassersäule, und wenn die Wassersäule zu hoch ist, dann funkt das mit Akustikmodems an die Wasseroberfläche. Da gibt es nämlich dann eine andere Boje, die dann wieder Funkkontakt hat zum Satelliten, der funkt dann zu einer Basisstation, und dann wird hoffentlich ein Alarm ausgelöst an der Küste, dass da irgendwas im Anmarsch ist. Da ist Force im Einsatz. Sehr viele Satelliten und Weltraumgeräte, die da oben rumfliegen, sind mit Force programmiert, weil Force die Eigenschaft hat, dass man auch im bestehenden System noch debuggen und Verbesserungen und Erweiterungen machen kann. Das heißt, da werden häufig schon die Satelliten gestartet, während das Programm noch gar nicht fertig ist. Und beim Flug zum Mars wird dann noch weiter programmiert. Das dauert ja 4-5 Jahre, und da hat man ja dann noch Zeit, in Ruhe die Experimente weiter zu programmieren, die erst dann gebraucht werden, wenn das Raumfahrzeug beim Planeten ankommt, wo es dann laufen soll. Und dann kann man halt noch patchen und so weiter. Was gibt es noch? Es gibt eine Firma in Südafrika, CCP oder sowas, die machen eine sehr komplexe Software, die Logistik in Hafenanlagen steuert. Das heißt, die Errechnung, welcher Container muss wo gelagert werden, weil in 2 Tagen muss der Container wieder dahin beladen werden. Das heißt, die werden ja gestapelt. Es ist ja ziemlich komplex zu berechnen, okay, wo packe ich meine Container hin, damit ich, wenn ich sie brauche, wieder nicht das Ganze umstapeln muss. Das ist natürlich ideal für Force-Programmierer, diese Aufgabenstellung, weil es wird gestapelt. Und das ist ein komplexes System, läuft unter Windows, ist also eine riesige Anwendung, die in Force geschrieben ist und die in ganz vielen Häfen, großen Häfen weltweit benutzt wird, um das zu organisieren. Der Flughafen in Saudi-Arabien, Riad, die ganze Gepäckverwaltung ist in Force geschrieben. Das heißt, welches Gepäckstück auf welches Band und sowas kommt, wird da gemacht.
Ja, alles Logistikanwendungen, die unabhängig davon, dass es einen Stapel braucht.
Also, ich weiß nicht, also es gibt auch eine Firma in England, die machen Industriewaschanlagen, das heißt riesige Waschmaschinen, die für Hotels und so weiter sind, die sind auch in Force gesteuert.
Bitte? Steuerungsaufgaben,
ja, sich zu eignen. Also es wird heutzutage also sehr...
Analyse weniger oder so Schrifterkennung oder...
ja, geht auch.
Spracherkennung ist wahrscheinlich weniger die Domain von Force.
Ja, genau, das ist die Frage, weil logistische Lösungen, die sind meistens entdeckt, wenn nicht vollständig. Warum? Wir beißen es in der KI, die Dinge dabei aus, sind dabei aus. Warum machen wir es nicht vor?
Heutzutage wird Force häufig eingesetzt in Systemen, die auch hardware-affin sind, hardware-nah sind. Zum Beispiel bei dieser Hafensteuerung, da haben ja heutzutage die Container, die haben auch kleine Funkmodule drin, okay. RFIDs und so weiter, und da laufen auch kleine Force-Rechner am Container, die dann genau wissen, wo der Container sich gerade befindet und solche Geschichten. Dadurch, dass Force erweiterbar ist, kann man auch KI-Aufgaben machen. Gibt auch einige Beispiele, nicht in der letzten Zeit, aber so in den 90er Jahren, wo es gemacht worden ist. Was die Leute dann aber im Grunde gemacht haben, die haben sich hier Force so umgestrickt, dass es dann Lisp geworden ist und haben dann.
Klammern sind ja da.
Ja. Oder die moderne Sprache Factor, das ist ein Force, was relativ modern ist. Und das hat funktionale Bestandteile, das hat auch so Listen, und das ist eine Mischung aus Force, Lisp und Smalltalk. Da kann man auch wunderbar Listenverarbeitung und solche Geschichten machen. Ja. Ach ja, Brötchen. Da gibt es einen Hersteller für Kühlhäuser in Bäckereien. wo sozusagen programmiert wird, dass um 4 Uhr morgens schon mal die Temperatur ein bisschen angehoben wird, damit die Brötchen, der Brötchenteig, der ja schon einen Tag vorher fertig geworden ist, dass der schon mal weich wird, weil er gleich dann um 5 Uhr in die Röhre geschoben wird. Das wird zu, ja, wenn man dem Hersteller trauen kann, der sagt, in 60% aller Bäckereien in Deutschland wird seine Software da verwendet. Und das ist ein System, das hat er irgendwann in den 80er Jahren auf dem 65.2 programmiert. Das läuft heute auch noch auf dem 65.2. Und also es gibt eine 50% Chance, dass man, wenn man morgens Brötchen kriegt, dass die mit Force aufgetaut wurden. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß auf dem VCFE. Wenn ihr Fragen habt über Force und über die Benchmarks, kommt bei mir vorbei. Ich helfe euch.